Zur Koni-Kaffeepause begrüße ich an diesem sonnigen Vormittag Tim Ross, Geschäftsführer der Gesellschaft der Peer GmbH. Herr Ross, wenn Sie jetzt zum Kindergartenfest gehen und der Vater eines Freundes Ihrer Kinder fragt Sie, na, was machen Sie denn? Wie erklären Sie ihm Ihren Job?
Ja, ich bin Kapitalanlagenmanager oder Asset Manager für große Immobilien. Und das mache ich paneuropäisch, also Fokus Deutschland, aber wir sind mittlerweile eben auch schon unterwegs und wollen auch im Ausland investieren. Insofern gucke ich mir auch da die Märkte an. Und das machen wir schon seit mehreren Jahren und macht mir riesig Spaß.
Sie selbst, Herr Ross, haben Sie im Vorgespräch gesagt, kommen aus Cuxhaven, haben eine Nähe zum Wasser, auch zum Wassersport. Sie waren Mitglied der Segelnationalmannschaft und sind jetzt Immobilienunternehmer. Das sind ja zwei Welten, wo es an der einen oder anderen Stelle um Liquidität geht. Wie verbinden Sie diese beiden Welten und was bedeutet das für Sie?
Ja, auf den ersten Blick sind Segelsport und Immobilienwirtschaft sicherlich zwei Welten oder völlig unterschiedliche Welten. Aber ich sehe auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Also beide Bereiche verlangen Disziplin, Fokus und die Fähigkeit, mit unvorhersehbaren Themen oder Situationen umzugehen. Und genau dieses Mindset sehe ich übrigens bei vielen Sportarten und unabhängig von dem, ob es jetzt Segeln ist oder eine andere Sache. Also diese Weltoffenheit, diese Reaktionsgeschwindigkeit oder eben Anpassungsfähigkeit, das funktioniert. Und ich glaube, wenn man jetzt ins Spezielle reingehen würde, dann wäre dieses Thema dieser Vorbereitung oder einer analytischen Vorbereitung wichtig. Das heißt, wenn wir im Segelsport oder zu Regatten uns vorbereiten, dann werden Wetterdaten, vielleicht Land und Strömung sowie die Konkurrenz analysiert. Und Ähnliches passiert ja auch in der Immobilienwirtschaft. Ja, man guckt sich die Marktberichte an, man guckt ganz genau die Standortanalysen und baut dann Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf. Und das vergleicht man einfach, um den Erfolg eines Investments vielleicht abzusichern. Das heißt also, grundsätzlich sind da viele Parallelen.
Jetzt ist Segeln für mich fremd persönlich. Das heißt, bevor Sie früher in eine Regatta gestartet sind, gab es intensive Phasen der Vorbereitung, wo man genau die geografischen, klimatischen Bedingungen geprüft hat. Strömung, sagten Sie gerade. Und das ist Teil des Handwerks heute im Job als Investmentmanager.
Genau, richtig. Ja.
Ihr Karriereweg führte Sie von der IVG über Abu Dhabi zu Deka und schließlich haben Sie selbst gegründet. Welche Stationen haben Sie am meisten geprägt? Sie hatten in den sieben Fragen, die wir Ihnen anfangs gestellt haben, gesagt, dass Herr Tim Brinke Sie sehr geprägt hätte. Was war für Sie in der Karriere das wirklich Prägende, wo Sie sagen, das sind Ideen, die haben mir das Denken erweitert?
Also Herr Tim Brinke ist sicherlich einer, der mich immer noch prägt, aber im Vorfeld
und als Station, was muss ja inspirieren an Herrn Tim Brinke sein, vielleicht können wir da später noch drauf zu sprechen kommen.
Einfach diese Fähigkeit, Themen zu analysieren und als Mastermind unterschiedliche Themen zusammenzufassen und die richtigen Schritte oder Entscheidungen abzuleiten. Dabei aber auch die Verantwortung für die vielen Familien, die in so einer großen Unternehmensgruppe ja dranhängen, zu übernehmen und zu machen. Also nicht einfach nur drüber zu reden, sondern zu sagen, okay, da gibt es sich eine Opportunität und ich, vielleicht mit meinem niederländischen Background, gehe die Sachen an. Also ich bin geländegängig, bin aber mit einer gewissen Gründlichkeit da hinterher, dass das dann eben auch funktioniert und in den Markt auch reinpasst. Und das finde ich enorm, ja. Wo viele Menschen vielleicht sagen würden, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es anpacken würde. Da gibt es Menschen in unserer Branche, die gehen nach vorne und zeigen auch eine Positivität. Und andere können sich darauf verlassen und vielleicht den Zug mitfahren. Ja.
Und diese Positivität haben Sie auch bei Ihren beruflichen Stationen, IVG, Abu Dhabi oder der Deka erlebt?
Genau, also in unterschiedlicher Weise und auch in unterschiedlicher Ausprägung. Aber das, was ich bei der IVG erlebt habe damals mit Dr. John von Freyend, war ein CEO, der sehr unternehmerisch aktiv war. Und als paneuropäisches Unternehmen hat IVG damals einen breiten Markt abgedeckt. Und da habe ich extremst viel kennenlernen dürfen, Projekte begleitet und auch angefangen, ein eigenes großes Netzwerk aufzubauen. Und das ist, glaube ich, eine der Erfolgsfaktoren oder vielleicht Kernqualifikationen, die man braucht, um in der Immobilienwirtschaft dann eben auch sich durchsetzen zu können.
Das Netzwerk hat Sie dann nach Abu Dhabi in ein Family Office geführt?
Genau, das war aber, sage ich mal, jetzt nicht nur im Immobilienbereich zu Hause das Netzwerk, sondern auch über den Segelsport. Und da war es eben, dass ein Unternehmer gesagt hat, ich habe hier neu gegründet und das eben mit der königlichen Familie. Wir wollen global Projekte, Infrastrukturprojekte angehen und entwickeln und umsetzen. Und da war ich sofort angefixt, also einmal, sage ich mal, in Abu Dhabi arbeiten zu dürfen, dann für eine königliche Familie und in einem kleinen, feinen Team, da musste ich mitgehen.
Wie unterscheidet dieses Denken einer königlichen Familie, einer arabisch geprägten Familie, das Denken, was wir hier in Zentraleuropa so kennen?
Ich bin mir nicht sicher, ob man da einen Vergleich von Denkmustern pauschal beantworten kann. Was ich aber kennengelernt habe, und jetzt muss ich dazu sagen, dass wir damals ja nicht als Immobilienplayer mit Fokus unterwegs waren, sondern Infrastruktur gemacht haben oder entwickelt haben und das unter der Überschrift Investments Against Concessions. Das heißt also, da ging es nicht darum, dass man irgendwie Geld in ein Land direkt reinbringt, sondern auch sich immer überlegt hat, was kann ich als Gegenleistung bekommen oder womit kann ich mich weiterentwickeln. Und insofern, ja, ich glaube, die Underlines sind ähnlich, die Art zu investieren wahrscheinlich auch. Und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich hatte das Gefühl, dass die Staatsfonds oder die Player, die dort vor Ort sind, wenn sie investieren, ein bisschen anders unterwegs sind, weil sie neben dem reinen Investment, was immer in großen Tranchen passiert, auch übergeordnete Ziele haben. Und das könnte hier anders sein.
Das waren Erfahrungen im Family Office, die Sie auch ermuntert oder befähigt haben, 2016 Peer zu gründen?
Definitiv. Also diese Thematik, dass man sagt, ich muss ja wirklich mal drüber nachdenken, weil das ist, glaube ich, nicht das Einzige, was mich sozusagen inspiriert hat. Ich glaube, grundsätzlich war es ganz am Anfang so, dass ich in einem unternehmerischen Umfeld oder unternehmerisch tätig sein wollte. Wie dann die einzelnen Mechanismen funktionieren oder dass man in einer institutionellen Welt ein anderes Setup braucht oder vielleicht auch ein Verständnis für den Kunden. Das war sicherlich was, was ich dort auch kennengelernt habe oder was mich dann auch geprägt hat. Und nachher zu gründen selber war nicht ein einziger Auslöser, sondern im konkreten Timing war es eine Opportunität, die sich aufgezeigt hat, aber auch eben die Überzeugung des Bessermachens, sprich, dass man die Erkenntnis hat, dass wenn man wirklich richtig gut sein will, dass die Nähe zu Immobilien da sein muss, aber auch eine Kultur, die man selber prägen kann. Also für mich zählt Vertrauen eben dazu und das eben gemeinsam mit den besten Kollegen oder mit den richtigen Kollegen, die man vielleicht auch selber ausgewählt hat. Und das ist dann eben für eine Peer einfacher als für ein Flaggschiff.
Sie haben über Kollegen gesprochen, das heißt, das Gründungsteam von Peer kannte Sie schon lange vorher und war sich im Grunde einig, wir wollen gemeinsam was Unternehmerisches gestalten.
Genau, richtig. Also einzeln ausgeprägt oder in verschiedenen Konstellationen kannte man sich schon länger. Aber zusammen ist man dann quasi da auch reingewachsen und da bin ich auch besonders stolz drauf, dass die handelnden Personen immer noch an Bord sind und wir mittlerweile auch den einen oder anderen aus unserem Weg mit dazu bekommen haben. Und das ist riesig, ja, mit den richtigen Personen an Bord zu sein.
Und dazu bekommen haben Sie dann auch die Ten Brinke-Gruppe, die jetzt die Mehrheit hält an Peer?
Genau, die sind danach sozusagen mit an Bord gekommen. Das war dann in 2018, wo mit Albert Ten Brinke dann der Weg definiert wurde oder wo wir gesagt haben, wir wollen mit der Ten Brinke-Gruppe zusammenarbeiten. Und insofern, ja.
Sie sind mit Peer in dem Oppenfield-Netzwerk, europäischer Asset Manager. Ein Netzwerk, das möglicherweise dem einen oder dem anderen Hörer unbekannt ist. Was macht dieses Netzwerk aus und wie würden Sie dieses Netzwerk beschreiben?
Also das Oppenfield-Netzwerk ist ein Verbund von europäischen Asset-Managern, die ähnlich aufgestellt sind wie die Peer in Deutschland. Sprich, wir sind eben paneuropäisch mit Niederlassungen in Brüssel, in Wien, in London, Madrid unterwegs. Und haben aber das gleiche Setup, denn es wurde gegründet von den ehemaligen Länderchefs und Kollegen der Oppenheim Immobilien KAG, später IVG Institutional Funds, Triuvo oder heute Patrizia, die über Jahrzehnte zusammengearbeitet haben. Das heißt, also man hat den gleichen Background, die gleiche Kultur, das gleiche Verständnis auch für Investoren und das in einzelnen Märkten in Europa. Und das primäre Ziel ist eben hier, den Kunden Zugang zu diesen Märkten zu bieten und das über eine integrierte paneuropäische Plattform. Kombiniert eben mit diesen lokalen Kenntnissen und der tiefgehenden Expertise vor Ort.
Das heißt, wenn ein Anleger zu Ihnen kommt und sagt, er möchte gerne was in Griechenland oder auf Malta machen, dann wissen Sie ganz genau, ich rufe jemanden aus dem Open Field Netzwerk an, der organisiert das für mich.
Ja, würde man vielleicht auch zusammen machen, aber ich habe ja den großen Vorteil, auch zur Tembrinke-Gruppe zu hören, und wir investieren eben auch und entwickeln in Griechenland. Insofern würde ich auch bei Tembrinke anrufen.
Fabelhaft. Der deutsche Immobilienmarkt hat sich ja in den letzten Jahren tatsächlich arg verändert und eine der härtesten Korrekturen erlebt, die wir in der jüngeren Geschichte gesehen haben. Was denken Sie, wird die Talsohle schon hinter uns liegen oder kommen da noch Überraschungen?
Ja, ganz ausschließen kann man, glaube ich, die Überraschung nicht, weil es einfach momentan aufgrund des geopolitischen Umfelds schwierig ist, das vorherzusehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der deutsche Immobilienmarkt die Talsohle durch die harte Korrektur in 2022, 2024 mittlerweile durchschritten hat. Wenn ich jetzt mir die einzelnen Asset-Klassen anschaue, oder ich würde sagen, wenn man sich die anschaut, dann muss man da differenziert drauf schauen. Und die Fundamentaldaten beispielsweise für Wohnimmobilien, die sind einfach super stark. Es wird zu wenig gebaut und die Nachfrage ist da. Mhm. Das heißt also, was mit den Mieten passieren wird, ist für mich klar. Insofern ist das ein Thema, wo ich mich auch gerne, oder wo wir uns aufstellen und das kombiniert mit weiteren Asset-Klassen oder Nutzungsklassen dann eben auch zukünftig umsetzen werden.
Für Sie klar heißt, die Richtung der Mieten geht nach oben, die werden steigen. Das ist natürlich auch sozialer Sprengstoff, denn hohe Mieten bei nahezu gleichbleibenden Löhnen wird ja auch ein Faktor, der gewisse Schichten ausschließt vom Neubau-Mietwohnungsmarkt.
Das stimmt, aber im Endeffekt ist es so, dass die Märkte sich da finden müssen. Und wir haben einfach die hohen Baukosten. Das heißt, man weiß zugeschlüsselt schon, wo die Mieten hingehen müssen, damit sich das lohnt. Sonst wird einfach nicht gebaut. Und entweder schafft man es, diese Kosten zu drücken, oder dieser andere Effekt wird passieren. Und es gibt natürlich Märkte, die mehr reguliert werden oder wo dann irgendwelche Deckel oder andere regulatorische Maßnahmen oder Eingriffe vorgenommen werden. Und ich halte das für sehr gefährlich. Also ich glaube, dass man diesen Personen, die den Zugang nicht bekommen oder sich das nicht leisten können, dass man da eben mit sozial gefördertem Wohnungsbau oder mit anderen Mitteln dann helfen kann. Aber das muss eben auch gewollt sein und eben auch für den Markt in den richtigen Mechanismen gespielt werden.
Was wäre für Sie ein richtiger Mechanismus?
Ja, also dieses Thema mit sozial gefördertem Wohnungsbau, wie das in Baden-Württemberg umgesetzt wird, finde ich, ist für beide Seiten gut, wenn dann die Fördergelder auch fließen.
Als Beispiel können Sie es konkretisieren, Baden-Württemberg?
Ja, wir haben da zuletzt investiert und da wird dann eben gesagt, okay, die Marktmiete ist auf einem gewissen Niveau und mit einem gewissen Abschlag ist das denn das Niveau, wo der Bürgermeister oder wo das Land oder die Region dann eben die Mieten taxiert, dass es für alle dann machbar ist. Aber ansonsten ist es so, wenn dann diese Miete nicht gezahlt werden kann, dann wird wahrscheinlich auch nicht der Neubau für diese Personen funktionieren. Das muss ja auch nicht für jeden der Neubau sein. Ja. Vielleicht kann man dann mit anderen Standards oder mit anderen Themen da arbeiten, aber man kann nicht erwarten, dass das tollste, neueste Gebäude für alle zugänglich ist. Das wird nicht funktionieren.
Das heißt, in Baden-Württemberg ist es so, der Bürgermeister sagt, ich will neu bauen. Wenn neu gebaut wird nach jetzigem Standard, würden wir bei 12,30 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete landen, das ist für viele nicht erschwinglich, also gehe ich hin als Kommune und subventioniere das und gebe dem Eigentümer die Differenz von dem, was der Mieter zahlt, zu dem, was der Eigentümer braucht, um zu bauen?
Nee, so funktioniert es nicht. Also es gibt sozusagen Förderprogramme, unter anderem durch die L-Bank, wo Baukostenzuschüsse gezahlt werden. Das heißt also, es wird vorher festgelegt, wo die Mieten landen werden danach. Ja. Und dann wird das dann eingeloggt auf unterschiedliche Zeitperioden. Da gibt es, je nachdem wie lang die Bindung ist, wird das eben auch größer subventioniert oder einen größeren Baukostenzuschuss sozusagen ausgezahlt. Aber dann ist klar, wie die Miete sich entwickeln wird oder wo sie eingeloggt wird. Und dann kann ein Investor oder ein Projektentwickler oder Bauunternehmen dann eben sagen, zu den Preisen kann das funktionieren und kann ich bauen. Und auf der anderen Seite muss das natürlich für Investoren auch noch funktionieren. Also irgendwo wird das Geld daherkommen. Also es wird nicht allein von der L-Bank in dem Falle dann eben ausgezahlt werden, sondern muss natürlich auch im normalen Markt funktionieren.
Und sehen Sie, dass es tatsächlich wirkt in Baden-Württemberg, also dass da mehr gebaut wird als in anderen Bundesländern?
Also wir bauen zumindest und es gibt eine Pipeline und wir hoffen, dass das sozusagen auch anschlägt. Was wir aber auch feststellen oder was wir sehen, ist, dass im aktuellen Marktumfeld einfach auch viele kommunale Unternehmen die Immobilien kaufen und sage ich mal, mit anderen Markt oder mit anderen Hintergrund vielleicht auch Preise zahlen kann, wo ein normaler Wettbewerber gar nicht hinbekommt, weil einfach die Renditeanforderungen andere sind, die so ein kommunales Unternehmen hat mit einem Auftrag, was ich auch gut finde. Aber ein Privatanleger würde zu den Renditen wahrscheinlich nicht kaufen im aktuellen Umfeld, weil die Alternativen im illiquiden Bereich aktuell auch da sind.
Das Transaktionsvolumen, wir haben es ja gerade schon über den Markt, ist massiv eingebrochen. Haben Sie das auch bei Peer gespürt? Sie haben 2016 gegründet, jetzt sind wir 10 Jahre später. Wenn Sie mal rückblicken, was hat sich hinsichtlich der Deals getan?
Also definitiv haben wir das gemerkt. Also am Anfang war es ja so, dass quasi alles, was am Markt kam, irgendwie gut finanziert werden konnte. Und dann wurde diese Deals oder diese Transaktion umgesetzt. Im aktuellen Umfeld ist das einfach nicht mehr so. Die Zinslandschaft hat sich komplett geändert. Zum großen Teil sind die Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, voll allokiert oder haben keine freien Kapazitäten mehr auf ihrer Immobilienquote. Sprich, wenn ein Versorgungswerk vielleicht schon bei 20% ist und einfach nicht mehr allokieren kann, dann ist der Markt einfach nicht da. Aber die größte Herausforderung ist natürlich, wenn eine Staatsanleihe bei ähnlichen Renditen oder sogar darüber gerade zu kaufen ist, also ob das jetzt eine französische, belgische oder irgendeine andere europäische Staatsanleihe ist und sie über den Renditen von Wohnimmobilien liegt, dann wird ein Kapitalanlagenmanager eher sagen, okay, ich nehme jetzt hier etwas mit, wo ich vielleicht ein kleines Premium habe, aber ich kann ruhig schlafen und habe nichts falsch gemacht. Das ist ein Thema, was wir gerade sehen und deswegen muss es dann irgendwelche Korrekturen eben noch geben, dass sich die Märkte wieder treffen und das sehen wir aber im aktuellen Marktumfeld. Das heißt, wir sehen spannende Chancen, wir investieren auch schon und ich glaube, dass wir jetzt mit den richtigen Strategien super Portfolien zusammenstellen können.
Sie haben es ja gerade angesprochen, seitens der Investoren ist zu beobachten, dass sie voll allokiert sind. Wo kommt denn dann noch das Geld her, wenn die Investoren zurückhalten und sie trotzdem Projekte umsetzen wollen?
Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, dass viele Family Offices immer noch über Geld verfügen. Wir sehen auch, dass das ein oder andere Versorgungswerk noch wächst und damit dann, sage ich mal, investieren kann. Es gibt auch so, dass aus bestehenden Anlagen natürlich auch Gelder zurückfließen. Es wird versucht zum Teil, dass man aus einigen Investments wieder rausgeht und vielleicht neu allokieren kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man selektiv dann eben auch schon wieder Marktteilnehmer sieht, die was kaufen. Aber es ist nicht in dem gleichen Umfang oder so, wie man es erwarten würde, wenn man jetzt einen großen Aufschwung sieht.
Jetzt sind Sie ja als Asset Manager dann auch im direkten Wettbewerb zu den alternativen Möglichkeiten, Geld anzulegen. Sie haben die Staatsanleihen angesprochen. Wie gestalten Sie diesen Wettbewerb? Also wie überzeugen Sie dann denjenigen, der möglicherweise noch Mittel hat, zu sagen, okay, ich gehe zu Peer, statt die griechische oder die französische Staatsanleihe zu kaufen?
Ja, auf der einen Seite ist natürlich so, dass der eine oder andere sagt, okay, ich möchte gerne auch etwas für die Gesellschaft oder für den Markt insgesamt tun. Das ist ein nachgelagertes Argument, aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand sagt, ich bin noch unterallokiert im Wohnbereich, da kann ich was tun und möchte eine Diversifikation haben, dann ist das sicherlich möglich. Vor allem, weil man eben mit Immobilien auch einen Inflationsausgleich erzielen kann. Auf der anderen Seite, wenn man heute gut einkauft und im Einkauf liegt ja der Gewinn, dann kann man auch attraktive Renditen erzielen und das vielleicht nicht gehebelt, das heißt also mit 100% Eigenkapital und dann kann man auch Core oder Core Plus, wenn dann irgendwelche Strategien noch draufgelegt werden, um die Immobilienwerte, sag ich mal, noch zu veredeln oder nach oben zu bringen, also durch aktives Asset Management zu agieren, kann man auch, sage ich mal, andere Renditen oder mit illiquiden Assets, sage ich mal, in Konkurrenz oder für die Immobilienanlage werben oder die einloggen.
Und Vesto lässt sich dann überzeugen?
Ja, das heißt überzeugen. Ich glaube, dass...
Oder muss auch eine gewisse intrinsische Motivation bei ihm dabei sein, ja, zu sagen...
Sicherlich. Also jemand, der nicht reagiert, macht auch nichts falsch. Auf der anderen Seite, ich glaube, dieses Timing oder Market Timing ist sowieso für jeden Kapitalanleger extrem schwierig. Und es wird sozusagen der aktuelle Markt abgebildet. Und das muss eigentlich immer passieren, weil ob man das richtige Timing trifft, das wird nachher erst gezeigt werden. Ich glaube grundsätzlich, dass wir ein super spannendes Marktumfeld sehen für Investoren, die investieren können, quasi freie Liquidität haben oder anlegen möchten, und darauf zählen wir ab. Wenn jemand sagt, nee, mir ist das alles so unsicher und ich gehe nur noch in Staatsanleihen, dann werden wir den nie überzeugen können.
Welche Asset-Klasse liegt Ihnen persönlich besonders?
Asset-Klasse jetzt?
Also und in den Nutzungsarten?
Genau, in den Nutzungsarten, genau, ja. Ja, also wir sind spezialisiert auf Wohnimmobilien und Nahversorger, also Food Anchored oder Lebensmitteleinzelhandel. Das sind Themen, die einfach immer funktionieren werden, weil gegessen und gewohnt werden muss immer. Und insofern ist das sicherlich unser Hauptaugenmerk und liegt mir auch am meisten.
Sie haben es angesprochen, Nahversorgung wurde in der Vergangenheit häufig belächelt, ist allerdings stabil, wird gewohnt und gegessen wird immer, sagten Sie. Warum glauben Sie denn, dass diese Asset-Klasse tatsächlich auch langfristig trägt? Wir sehen ja auch gerade in diesem Bereich, dass sich die Nahversorgung neu sortiert oder anders aufstellt mit Lieferdiensten, wo möglicherweise der ein oder der andere Nahversorger künftig obsolet wird?
Ach, das weiß ich gar nicht genau. Also zum Ersten, wir sind von der Asset-Klasse überzeugt und ich kann das Lächeln in dem Falle dann nicht verstehen. Zu Ihrer Frage, ob die Lieferdienste den Nahversorger in Deutschland ablösen werden oder ob das obsolet wird, da glaube ich nicht dran, weil ich denke, dass die Deutschen weiterhin frische Lebensmittel sehr gerne anpacken und vor Ort kaufen möchten. Und zu der Teilfrage, die Sie gestellt haben, warum das eine attraktive Asset-Klasse ist, die Underlines oder die Mietverträge, die mit bonitätsstarken Mietern da abgeschlossen werden, sind zumeist sehr lang. Und man hat da eben gewisse Klauseln, die dann vielleicht auch indexbasiert sind oder die zumeist indexbasiert sind. Und es gibt wenig Chancen oder wir haben wenig Themen gesehen, wo Lebensmittel-Einzelhändler ihren Standort verlassen haben. Sprich, einfach nur um den Markt zu besetzen, sind sie vor Ort. Und das ist extrem stabil. Und
das heißt, der Lebensmittel-Einzelhändler bleibt auch da, selbst wenn es sich nicht so unfassbar gut lohnt für ihn?
Da kann ich nicht immer reinblicken, aber vielleicht gibt es strategische, Themen, die Sie sagen, okay, wir möchten hier die Markteintrittshürde für einen anderen höher halten. Ja. Ob sich das rechnet oder nicht, also wir können nicht in die Zahlen immer reingucken oder wir gucken da meist nicht rein. Ja.
Also auch ein bisschen Wettbewerb beim Lebensmitteleinzelhandel. Sie haben es gesagt, langfristige Mietverträge. Ist das auch der Grund, okay, wenn ich beim Lebensmitteleinzelhandel dabei bin, dann habe ich als Asset Manager auch wenig Aufwand. Ich mache einmal den Vertrag und es läuft. Es ist nicht so wie bei Wohnen, wo ich nach 5 Jahren Mieterwechsel habe und Anpassungen vornehmen muss, vielleicht mal durchstreichen muss.
Das ist sicherlich so. Also, dass der Aufwand im Wohnbereich höher ist, als wenn man jetzt so einen großen Mieter hat, dem würde ich zustimmen. Was wir aber sehen, ist, dass es zum Teil eben auch immer wieder Refurbishments gibt oder die Märkte müssen auch mit der Zeit gehen. Das heißt, es wird dann doch mal wieder was angepackt und dann kommen energetische Sanierungen oder andere Anfragen bei uns rein, wo dann gesagt wird, okay, wir möchten gerne auch Wallboxen vorne auf den Parkplätzen haben oder wir möchten eine PV-Anlage integriert bekommen. Könnt ihr das umsetzen? Und das sind natürlich Sachen und Services, die wir mit anbieten und auch abdecken. Wir binden dann Partner mit ein, aber die bleiben ja nicht eingeloggt stehen, wenn sie jetzt einen 20-Jahres-Mietvertrag haben, dann passiert nichts, sondern die müssen auch irgendwie mit der Welt gehen. Und insofern gibt es dann eben auch Rücksprachen und wir als Treuhänder übersetzen die dann oder nehmen sie mit zu unseren Investoren und überlegen eine gemeinsame Strategie, wie wir damit umgehen wollen.
Lebensmittel-Einzelhandel, die Vorstellung davon ist tatsächlich der Einzelhandelsmarkt auf der grünen Wiese mit einem Parkplatz davor. Wir haben ja auch Lebensmittel-Einzelhandel in der Stadt, irgendwie im Erdgeschoss, der bekannte Filialist. Sind das auch die Objekte, in die Sie gehen?
Da sprechen Sie natürlich das richtig an. Diese Box auf der grünen Wiese, die wird es in der Stadt auch zukünftig nicht mehr geben. Also diese Chance, dass man unten den Lebensmitteleinzelhändler hat und darüber dann Wohnungen, sage ich mal, erstellen muss, das wird quasi auch von den Städten oder von den Kommunen vorgegeben. Also das heißt, die wollen das natürlich auch, dass dort Wohnraum geschaffen wird, gerade wenn es knapp wird. Und insofern investieren wir auch und machen auch gerne. Also auf der einen Seite hat man dann eben unten prognostizierten langfristigen Cashflow, dann sage ich mal einen Stabilisator in einem Asset selber schon drin. Und darüber gibt es dann eben die Wohnung. Also ein Beispiel, wir haben zuletzt da in Potsdam auch mal was gekauft und es funktioniert hervorragend, muss halt nur abgestimmt werden oder klare Spielregeln geben.
Sehen Sie das als Markt, gerade die Flächen jetzt ins Portfolio zu nehmen, die noch nicht aufgestockt haben, wo theoretisch baulich noch die Option besteht, auf den Nahversorger Wohnen aufzustocken?
Definitiv. Also die, das sind ja Punkte, womit wir auch als der Brinke-Gruppe punkten können, dass wir sagen, okay, hier gibt es Nachverdichtungspotenzial oder Nachverdichtungspotenziale und wie können wir das Grundstück in der und der Lage noch am besten ausnutzen und für alle dann eben attraktiv machen. Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für die Gemeinde oder für die Region oder eben genau für den Standort, wenn man dann eben die Frequenz eben mit reinbringt, weil das ist natürlich auch der Punkt, warum vielleicht dieses Investment dann auch gekauft wird, weil es einfach funktioniert.
Wenn ich mir das jetzt konkret vorstelle, Lebensmitteleinzelhandel vor den Toren Frankfurts, wo es stadtnah ist, aber nicht in der Stadt, möglicherweise die Fläche auch als Gewerbefläche ausgewiesen ist, wie hoch ist da die Hürde zu sagen, ich transformiere die Immobilie zu Lebensmitteleinzelhandel unten plus Wohnen obendrauf?
Ach, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, da muss jeder Standort individuell, sage ich mal, geratet werden oder man muss sich das anschauen, ob das funktioniert. Gerade in Frankfurt, in dem Ballungsraum Frankfurt, ist natürlich eine wahnsinnige Nachfrage nach Wohnraum da. Insofern, ich möchte es nicht pauschal beantworten, aber grundsätzlich gucken wir uns die Sachen an und überlegen dann auch, ob das von der Skalierbarkeit auch funktioniert, ob das Umfeld vielleicht noch weitere Potenziale zulässt, wo man dann eben noch größer bauen kann. Und das ist ja eine Sache, die wir mit unseren Partnern aus der Temblinke-Gruppe eben auch gut umsetzen können.
Das heißt, Sie stoßen an der einen oder anderen Stelle auch an Herausforderungen mit den lokalen Behörden?
Immer. Also das ist auf verschiedenen Themen. Ich kann jetzt für die Peer da nicht sprechen, aber natürlich gibt es für Projektentwickler immer wieder, sage ich mal, Berührungspunkte.
Wie sehen Sie denn das Thema Regulatorik bei Kapitalverwaltungsgesellschaften? Der Eindruck ist, dass es Jahr für Jahr umfangreicher wird. Wie schaffen Sie es als mittelgroßer Asset Manager wie Peer, diesen Spagat, die Regulatorik zu befriedigen und Compliance-Aufwand einzuhalten und gleichzeitig unternehmerisch agil zu sein?
Also unsere Philosophie ist, dass wir bei Peer uns auf wertschöpfende Aktivitäten wie Transaktionsmanagement, Asset Management und Property Management konzentrieren und die Regulatorik quasi wichtig und eine Barriere ist, aber wir sie auch auslagern können eben mit diesen Service-KVG'en. Und anstatt eine eigene kostenintensive KVG-Infrastruktur zu bieten, nutzen wir dann eben diese Service-Dienstleister. Um eng am Markt zu sein, arbeiten wir da auch mit mehreren Service-KVG'en zusammen und nicht mit einer. So erhalten wir den Überblick und können natürlich auch mit den einzelnen Häusern mitlernen, weil jeder so einen eigenen Blickwinkel hat, wie man gewisse regulatorische Herausforderungen dann eben meistert. Aber unterm Strich muss es dann eben für die Investoren auch passen. Und da ist es oftmals so, dass ein Investor auch seine eigene Service-KVG mitbringt und wir dann quasi unsere Services darunter legen. Also wir haben da keine Berührungspunkte und arbeiten jetzt mit den größten Service-KVG in Deutschland schon zusammen. Und das ist natürlich für uns auch ein Qualitätsmerkmal, weil wir diesen Standards dann erfüllen.
Das heißt, Sie wissen ganz genau, wie Sie etwas entwickeln, um dem Anspruch der Service-KVG zu entsprechen.
Ob ich das heute schon weiß, aber auf jeden Fall
habe
ich die Fähigkeit, das umzusetzen oder mich darauf einzustellen und dann im Zweifel so zu agieren oder agieren zu können.
Wenn wir abschließend mal in die Zukunft schauen, Herr Ross, welche Assetklassen und Strategien werden 2029 bei institutionellen Investoren den Ton angeben?
Ich glaube, dass der institutionelle Markt sich nicht im Handumdrehen oder in so einer kurzen Zeitperiode ändern wird. Also in 3 Jahren oder in 4 Jahren werden Wohnen, Logistik, Nahversorgung weiter entspannt sein.
Was ist mit Büro? Weil die erste Klasse, über die hört man ja schon länger, die Abgesänge.
Ja, das ist richtig, aber ich glaube, und wir haben es ja selber auch bei uns, wir nutzen Büros und ich glaube, in guten Lagen oder an Standorten, wo das funktioniert, wird es auch weiterhin Büros geben. Ich glaube nur nicht daran, dass, sage ich mal, in peripheren Standorten oder in Standorten, wo es nur Bürowelten außerhalb von irgendwelchen Zentren, dass das funktionieren wird. Also wird eine Konzentration auf gute Flächen geben. Ich glaube auch, dass Unternehmen immer ihre Adresse brauchen. Und so werden wir es da, oder so wird der Markt sich auch ausrichten. Die Büros, die da irgendwo auf der freien Wiese sind, die werden es schwer haben. Und gerade vor den Themen, dass man dann eben noch weitere Hürden hat, wie energetische Sanierung oder Anforderungen an Klimaziele oder andere Sachen, die dann eben mit auch Büroimmobilien dann verbunden werden, dass es nicht zu Stranded Assets kommt, wird es umso schwerer werden, weil das kann eine Herausforderung sein.
Sie haben gerade Stranded Assets angesprochen im Kontext der Büroimmobilien. Haben wir die Gefahr nicht auch bei Wohnimmobilien? Weil da auch eine Menge energetische Sanierung noch nötig ist, weil der Bestand im Grunde noch einen Stand hat wie vor 5 oder 8 Jahren?
Könnte sein, ja, aber die 5 oder 8 Jahre Immobilie, würde ich sagen, die ist nicht gefährdet, wenn sie ordentlich gebaut wurde. Wir als Peer sind ja auch auf Neubau spezialisiert. In Bestandsgebäuden schauen wir ganz genau hin, wo stehen die, was ist da zu tun. Und zumeist werden die CapEx oder die Instandhaltungsmaßnahmen auch genau zu kalkulieren sein. Da braucht man auch Erfahrung und viel Know-how, das eben auch umsetzen zu können. Die Gefahr sehe ich für das ein oder andere Investment, aber in guten Lagen wird es funktionieren, weil dann auch die Mieten gezahlt werden.
Warum würden Sie heute einem Hochschulabsolventen noch raten, als Asset Manager tätig zu werden?
Ach, ich finde das Asset und die Märkte so spannend und ich glaube, dass in den einzelnen Themen, die wir da betreuen oder wo wir arbeiten, dass es immer wieder spannende Herausforderungen gibt, wo nicht jeder Tag der gleiche ist. Und insofern, wenn jemand weltoffen ist, über Märkte hinausschauen kann, verschiedene Themen zusammenbringen kann, dann ist er bei uns genau richtig, weil das ein toller Job ist.